Weidmannsheil. Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mit euch mal ein bisschen reinschnuppern in den Feld- und Waldbau, mal schauen, wie weit wir da heute kommen und deshalb, wie immer, auf die Ohren und bis gleich. Deine Anja. Ja, ihr Lieben, Feld- und Waldbau gehören natürlich in die Ausbildung der Jungjäger selbstverständlich mit dazu und deshalb gibt es heute in der Folge mal so ein bisschen was Allgemeines und einen Start mit den Grundlagen. Fangen wir damit an, uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie überhaupt die Gesamtfläche bei uns in der BRD auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wald und andere Nutzungen sich verteilt. Man kann also sagen, von ungefähr 35,7 Millionen Hektar, die die Bundesrepublik hat, davon sind ungefähr 52% landwirtschaftlich genutzte Flächen. Circa 31% entfallen auf den Wald und 2,3% sind Wasserflächen. Und der Rest, das sind dann alles solche anderen Nutzungen, die es einfach auch noch gibt. Bei uns werden ungefähr 81 Hektar für die Bebauung, also Straßenbau und was da alles noch so mit reinfällt, verbraucht. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Natur-, Arten- und Ressourcenschutz, weil natürlich diese anders genutzten Flächen Folgen haben im Bereich Schadstoff-, Lärm- und Lichtemissionen. Und es gibt ja die Nachhaltigkeitsstrategie bei uns in der Bundesregierung und damit soll der Flächenverbrauch auf 30 Hektar am Tag reduziert werden. Das waren die Wünsche für 2020, jetzt haben wir 2022 und ich kann es euch tatsächlich gar nicht genau sagen, ob das erfolgreich war oder nicht. Müsste ich also auch nochmal recherchieren. Ungefähr 3,6% unserer Gesamtfläche werden für Naturschutzgebiete und zum Beispiel Natura 2000 nochmal extra genutzt. Und auch nochmal 20% sind FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete. Das heißt, hier haben wir wieder eine land- und forstwirtschaftliche und jagdliche Bewirtschaftung, die in den Einklang zu bringen ist mit diesen ganzen Strategien und den Naturschutzbedingungen und natürlich auch den Bemühungen um Biotop- und Artenschutz. Alles also nicht so einfach. Schauen wir uns mal die Jagdflächen bei uns im Bundesgebiet an. Die bejagbare Fläche ist ungefähr 32 Millionen Hektar und davon entfallen auf die Staatsjagden ungefähr 3,8 Hektar. Also mit Staatsjagden sind Bund und Länder gemeint. Und die gemeinschaftlichen und die Eigenjagdbezirke sind ungefähr 28,3 Millionen. Insgesamt gibt es bei uns ca. 70.000 Jagdreviere, also schon eine ganze Menge. Und schon ziemlich häufig hatten wir den Begriff Strukturwandel und welche Auswirkungen er hat. Und wenn wir da also mal so ein bisschen einen geschichtlichen Blick nach hinten werfen, im Jahr 1950 hat ein Landwirt ungefähr 10 Bürger ernährt. Heute werden von einem Landwirt ungefähr 134 Menschen ernährt. Das heißt also, wir haben hier eine ganz starke Produktivitätssteigerung und die ist natürlich verbunden mit einer enormen Technisierung und Mechanisierung. Da wurden Anbaumethoden verbessert. Die Erträge konnten gesteigert werden und natürlich auch die Verbesserungen in der Erntesicherung. Der Preis ist ein doch ziemlich drastischer Strukturwandel. Aber was heißt das jetzt genau? Wenn wir nochmal in das Jahr 1949 zurückgehen, da gab es in den alten Bundesländern noch über 1,6 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, also so eine wirklich extreme Menge. Und wenn wir heute uns das Ganze anschauen, also auf ganz Deutschland, sind das nur noch ungefähr 290.000. Und auch hier ist die Tendenz abnehmend. Das heißt also, die Menge an Fläche, die ein Landwirt bewirtschaftet, um den gleichen Ertrag zu erwirtschaften, die steigt extrem. Und es wird immer unattraktiver für die Landwirte. Also das darf man nicht vergessen. Und ich denke mal, auch jetzt durch die neuen Mitglieder der Grünen Regierung, und die wird auch noch mal einen Teil dazu beitragen, was auf der einen Seite sicherlich sehr gut ist, weil wir alle möchten, dass nachhaltig angebaut wird. Dennoch sollen Lebensmittel bezahlbar sein. Ich denke, es ist ein ganz schöner Spagat, der sich da auftut. Und es bleibt wirklich spannend, wo da die Entwicklung hingeht. Aber die Bedeutung der Landwirtschaft ist natürlich nicht nur die Produktion von Rohstoffen oder Lebensmitteln oder Futtermitteln, sondern sie ist halt auch verantwortlich für die Gestaltung und auch die Erhaltung unserer Kulturlandschaft. Das heißt also auch die nachwachsenden Rohstoffe, die gebraucht werden, auch die Gewinnung von Bioenergie bestimmt Anbauentscheidungen und weitere strategische Planungen von unseren Landwirten. Dazu kommen noch eine Vielzahl von Vorschriften, sowohl aus unserem eigenen Land als auch natürlich aus Europa selber. Die EU regelt viele Dinge zentral für die europäischen Mitgliedstaaten. Da wird also zum Beispiel Maß und Inhalt einer ordnungsgemäßen und nachhaltigen Landwirtschaft vorgegeben. Gesellschaftliche Anforderungen, die eben gestellt werden an den Schutz von Boden und Wasser, auch Biotop und Artenschutz spielen da alle oder alles noch mit rein. Auch die ganzen wirtschaftlichen Zwänge sind da nicht zu vergessen oder auch die Existenzen, die da dranhängen. Und das lässt sich nicht immer in allen Belangen unter einen Hut bringen. Also Naturschutz, Landschaftspflege, Jagd. Das, was der Landwirt möchte, das, was die Grünen möchten. Also die ganzen Parteien und Interessen sind sehr vielfältig und sehr schwierig zu berücksichtigen. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir nicht nur in einem nationalen Wettbewerb stehen, sondern auch im internationalen Wettbewerb. Das heißt, durch Bio- und Gentechnologien können sich neue Entwicklungs- und Verdienstmöglichkeiten erschließen. Und damit kommen natürlich auch wieder neue Einkommensmöglichkeiten für die Landwirte ins Spiel. Auch Ernteerträge können ganz anders gesichert und gesteigert werden. Auch Qualität und Verarbeitung von Produkten. Und was auch ganz wichtig ist, wir möchten damit eigentlich unsere Umwelt schonen. Aber inwieweit diese Techniken eingeführt werden können, dafür ist natürlich die Akzeptanz bei uns in der Öffentlichkeit auch sehr wichtig. Ein wesentlicher Grund, warum wir uns überhaupt damit so intensiv beschäftigen, ist natürlich die Endlichkeit unserer fossilen Energiequellen. Das heißt, irgendwann werden Erdöl, Erdgas, Kohle alle sein und damit verbunden, dass das abnimmt. Und das merken wir jetzt auch gerade schon wieder an den Tankstellen und bei den Nebenkostenabrechnungen. Es verteuert sich halt alles permanent. Und die Erzeugung von nachwachsenden Energien und Rohstoffen haben eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung für uns. Das heißt, es wurden eingeführt schon Biogasanlagen, Biokraftstoffe, die Windenergien, und die Entwicklungen in diesem Bereich voranzutreiben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Das einfach mal so ein bisschen als allgemeiner Einstieg. Schauen wir uns doch einfach mal an, was da so bei uns auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen angebaut wird. Das heißt, wir haben ungefähr 16,7 Millionen Hektar, und davon werden 71% als Ackerfläche genutzt und die übrigen Flächen, also 28% ungefähr, sind Grünland und Dauerkulturen sind 1%. Die Dauerkulturen, das sind alle Bäume, Beerenobst, Baumschulen, Rebflächen, auch Weihnachtsbaumkulturen und Kurzumtriebsplantagen für Energieholz, zum Beispiel mit Pappeln oder Weiden. Der Grünlandanteil, der ist unterschiedlich in den Regionen und schwankt daher auch sehr. Das heißt, im Mittelgebirge kann er bis zu 100% zum Beispiel betragen. Und die vorherrschende Kulturgruppe im Ackerbau, das ist mit ungefähr 6,5 Millionen Hektar das Getreide zur Körnergewinnung. Das heißt ungefähr 55% der Ackerfläche. Und davon gehen ungefähr nochmal 26% für den Weizen drauf. Und die übrigen Getreideanteile sind Gerste mit ungefähr 14%, Roggen mit 9%, Körnermais hat Frier, dann kommt Tritikale mit 4% auch und der Hafer mit 1%. Dann haben wir natürlich auch noch Hülsenfrüchte, die als heimische Eiweißlieferanten in der Tierfütterung sehr wichtig sind. Also das können zum Beispiel Erbsen sein, Ackerbohnen oder auch Lupinen. Da gehen 0,7% der Ackerfläche für in den Topf. Ja, dann haben wir noch Ölfrüchte wie Raps, die haben 11%. Gefühlt ist es irgendwie immer mehr, weil wenn man im Frühling und im Frühsommer bei uns durch die Gegend fährt, hat man das Gefühl, das ist irgendwie alles gelb vom Raps, aber man täuscht sich da doch ganz schön. Dann haben wir natürlich auch noch Pflanzen zur Grünernte. Das sind Silomais oder Ganzpflanzensilage und Feldfutterbau. Dafür gehen auch nochmal 24% hin. Das heißt also, den größten Anteil macht das Getreide aus. Dann haben wir Pflanzen zur Grünernte, die sind nochmal relativ viel. Dann die Ölfrüchte und die Hackfrüchte. Die Hülsenfrüchte und die sonstigen, die nehmen eigentlich den kleinsten Anteil für sich in Anspruch. Tja, dann haben wir natürlich auch schon vorhin kurz was davon gehört, dass wir auch Energiepflanzenanbau haben. Deshalb scheint auch hier irgendwie das Ganze bedeutsam zu sein. Also, man sagt, wenn jetzt pflanzliche Rohstoffe nicht für Lebensmittel- oder Tierfutterherstellung verwendet werden, sondern sie stofflich oder energetisch verwendet werden, dann haben wir nachwachsende Rohstoffe. Auf ungefähr 21% unserer Ackerflächen in Deutschland werden solche Pflanzen angebaut. Das heißt, ungefähr 18% der Ackerfläche werden dafür genutzt. Das heißt also, wir haben Raps für Biodiesel oder Pflanzenöl, dann haben wir Pflanzen für Biogas, auch Zucker und Stärke werden benötigt für Bioethanol und auch Pflanzen für Festbrennstoffe. Das heißt, wir haben also Pflanzen zur Stärkegewinnung, Ölpflanzen, Pflanzen zur Zuckergewinnung, Arznei- und Färbepflanzen und Faserpflanzen. Das sind die Industriepflanzen. Das heißt also, wir haben einen doch recht großen Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen. Und der überwiegende Teil des Energiepflanzenanbaus, der liefert ein Gärsubstrat für die Biogasanlagen. Und dafür wird oft Silomais verwendet, weil er aufgrund seiner Ertragspotenziale mittlerweile doch eine sehr herausragende Bedeutung gewonnen hat. Ungefähr ein Drittel des gesamten Maisanbaus findet mittlerweile schon in den Biogasanlagen Verwendung. Dazu wird er noch genutzt als Silage und auch die landwirtschaftlichen Reststoffe wie Gülle oder Festmist kommen natürlich auch in Biogasanlagen. Zurzeit wird auch noch sehr intensiv an zusätzlichen Anbausystemen alternativer Energiepflanzen zur Gasgewinnung geforscht. Zum Beispiel gibt es ein Savasi-Gras oder auch Wildpflanzenmengen oder durchwachsende Silphi. Das sagt mir jetzt zwar nichts, aber ich gebe es einfach mal so als Info weiter. Jetzt haben wir schon ganz viel an Zahlen und Fakten gehört und ich finde das immer sehr schwierig, sich das Ganze zu merken. Deshalb, das ist wahrscheinlich so eine Fleißsache und ich habe auch gemerkt, dass es sehr unterschiedlich, wie es abgefragt wird in den Prüfung bei uns war es einfach nur mal so eine kleine Standardfrage, dass man so ein bisschen ein Gefühl hatte, wie verteilt sich die Menge auf Grünfläche, Ackerfläche. Aber da wurde jetzt nicht so detailliert gefragt, so und so viel Prozent sind für Gerste, Weizen und so weiter. Aber das kann ich leider nicht einschätzen, wie das in euren Bundesländern ist. Und meine Prüfung ist ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Da kann sich also auch ein bisschen was verändert haben. Ja, zu den Grundlagen des Feldbaus gehört natürlich ganz wichtig der Boden an sich. Ne? Der ist die Grundlage für alles. Der Boden ist ausgehend von einem anorganischen Ausgangsmaterial, also Minerale und Gesteine und die Körnung. Das ist die Bodenart. Daraus entsteht durch doch sehr komplizierte und auch ja, ziemlich langwierig über physikalische und chemische Verwitterungsprozesse, die unterworfen sind den Faktoren Klima, Relief, Wasser, Flora, Fauna und natürlich auch, was der Mensch macht. Dadurch sind die verschiedenen Böden entstanden. Und in unterschiedlichen Schichten, die entstanden sind, bestimmt sich der Bodentyp. Das heißt, wenn du in einen Boden ein Loch gräbst, dann kannst du an der geraden Wand die Abfolge dieser Horizonte erkennen. Und Bodenart und Bodentyp geben dir dann erste Auskünfte über die Nutzungsmöglichkeiten, das heißt, inwieweit du das Land oder forstwirtschaftlich nutzen kannst. Wenn du es genauer wissen willst, dann kannst du natürlich auch eine Bodenprobe einreichen. Und was auch noch sehr wichtig ist, das ist der pH-Wert des Bodens. Der pH-Wert sagt an, welchen Säuregrad du hast. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Bodenarten. Jeder Boden an sich besteht erstmal aus einem Gemisch aus anorganischen Ton und Mineralen, die dann aus der Verwitterung vom Ausgangsmaterial entstanden sind. Und dazu ein mehr oder weniger großer Anteil von Humus. Die Minerale selber haben eine unterschiedliche Korngröße und je nachdem, was dort am meisten vorhanden ist, welche Korngrößenfraktion, danach werden die Böden eingeteilt in die verschiedenen Bodenarten. Das heißt, wir haben Sand, wir haben Schluff, wir haben Lehm und wir haben Ton. Die Körnchen sind beim Sand am größten und beim Ton am kleinsten. Und dazu gibt es natürlich auch Übergänge. Und die werden dann mit den Buchstabenkombinationen ausgedrückt. Das heißt also, Sand ist S, Schluff ist U, Lehm ist L und Ton ist T. Wenn du jetzt also sandigen Lehm beschreiben möchtest, dann benutzt du SL oder für lehmigen Ton LT. Die Angabe von diesen Bodenarten ist ein wichtiger Hinweis auf die Eigenschaften. Das heißt, wie die Wasserdurchlässigkeit ist, wie man den Boden bearbeiten kann, wie er durchlüftet werden kann und gibt damit natürlich auch Hinweise auf die Ertragsfähigkeit des Bodens. Es lassen sich also auch da wieder einzelne Gruppen unterscheiden. Zunächst haben wir die Tonböden. Hier sind die einzelnen Körnchen sehr klein und ganz dicht gelagert und die sind auch sehr schwer zu bearbeiten. Hier gibt es oft Staunässe, weil das Wasser nicht oder nur sehr schlecht geleitet wird. Die Tonböden lassen sich auch sehr schwer erwärmen und daher spricht man auch von kalten Böden. Tonböden selber sind aber sehr reich an Nährstoffen und können durch, also in ihrer Struktur zum Beispiel durch Zugaben von Stallmist, Ernterückständen oder auch durch die Gründüngung, das heißt, wenn dann grüne Pflanzen untergepflügt werden, verbessert werden in ihrer Struktur. Dann haben wir die Schluffböden. Hier ist die Korngröße schon über dem des Tonbodens und dadurch hat der Schluffboden schon mal viel mehr Luft und auch größere Poren. Dann gibt es immer noch einen relativ hohen Nährstoffgehalt und bietet damit fast so gute Anbaubedingungen wie der Lehmboden. Der Lehmboden ist der ideale Ackerbauboden und hier können im Grunde fast alle Kulturpflanzen angebaut werden. Tja, zu guter Letzt noch die Sandböden. Sie sind sehr wasserdurchlässig und eben sehr trocken. Kennen wir alles aus unserer Sandkiste oder wenn wir mal am Strand waren. Genauso verhält es sich auch mit den Eigenschaften. Die Sandböden erwärmen sich bei Wärme sehr rasch und durchlüften auch gut, aber sie sind halt sehr nährstoffarm. Die Bearbeitung selber ist leicht, aber es können oft nur wenige Kulturpflanzen erfolgreich angebaut werden. Zu den Pflanzen, die dort doch ganz gut wachsen, gehören immerhin noch Roggen und Kartoffeln. Und dann haben unsere Böden natürlich auch noch den Humus. Und deshalb schauen wir uns jetzt noch mal kurz an, welche Bedeutung der Humusgehalt hat. Der Humusgehalt selber wird im Prozent des Kohlenstoffanteils in den Böden angegeben und beträgt in den Sandböden in ca. 1% und über 10% in anmoorigen Staathumosen Böden. Aber was ist Humus? Humus ist in Zersetzungsprozessen von Mikroorganismen, also Kleinlebewesen, Pilzen und Bakterien, entstanden durch die Verarbeitung von abgestorbenen organischen Materialien. Ein Teil der in den abgestorbenen Resten enthaltenen Nährstoffe wird durch diesen Zersetzungsprozess wieder freigesetzt. Man spricht auch von Mineralisierung und kann dann von den Pflanzen erneut aufgenommen werden. Dann haben wir auch noch die Huminstoffe, das sind die Anteile organischen Materials, die nicht weiter zersetzt werden können und die werden auch als Dauerhumus bezeichnet und bilden mit den Tonmineralien die sogenannten Ton-Humus-Komplexe. Das ist das, was man auch sehen kann, wenn die Regenwürmer verdauen und diese kleinen Häufchen da machen und die physikalischen und chemischen Eigenschaften von den Böden damit deutlich verbessern. Ein wichtiges Ziel im Ackerbau ist es, diesen Humusanteil in den Böden zu erhalten. Ne? Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das für die heutige Folge reicht. Das war schon sehr viel Wissen und sehr viele Zahlen. Deshalb vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Die Grundlagen für den Anbau im Feld- und Waldbau sind unsere Böden. Und unsere Böden sind davon abhängig, welche Bodenarten wir haben. Das heißt, wir haben Tonböden, Schluffböden, Lehmböden und Sandböden. Und je nachdem, wie viel Humus dabei ist, je mehr Ertrag habe ich und davon wird bestimmt, was ich überhaupt anbauen kann. Das heißt also, je höher der Humusgehalt ist und je besser Böden durchlüftet werden können, je besser für die Pflanzen. Tja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es doch nicht zu theoretisch gewesen ist und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald! Noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist. Viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.